Liebe Gemeinde, ja, herzlich willkommen zur Weihnachtspredigt. Wir haben soeben die Weihnachtsgeschichte gehört. Ganze 20 Verse, nicht mehr. Nur Lukas schreibt über die Geburt von Jesus. Deshalb muss die Geburt von Jesus nicht in vier Evangelien zusammengesucht werden. Matthäus schreibt weniges über das Vorher und Nachher, Markus gar nichts und Johannes auch nicht. 20 Verse nur, aber es sind die bedeutendsten in der ganzen Weltgeschichte. Seit der Geburt von Jesus gibt es ein Vorher und ein Nach Christus. Es gibt nicht das Jahr Null, es gibt nur den Zeitpunkt Null. Mit der Geburt von Jesus wird der Erlösungsplan von Gott für eine fehlgeleitete Menschheit konkret und gipfelt schließlich im stellvertretenden Tod von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, für deine, für meine Lebensschuld. Aus den Versen, die wir gelesen haben, habe ich einfach ungefähr die Mitte ausgewählt. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren oder der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Diese wenigen Verse zeigen uns Gottes Größe, Gottes Allmacht, Gottes Souveränität. Auf der einen Seite aber auch seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, wie er uns Menschen zugewandt ist. Gott bestimmt das Wie. Offener Himmel, der Engel des Herrn, Engelscharen. Gott bestimmt das Wem. Euch, ihr Hirten, dem ganzen Volk in Vers 10. Euch, ihr Menschen, dir und mir, der Gesamtheit der Menschen schlechthin, die noch kommen wird. Gott bestimmt auch das Wann. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Gott bestimmt auch das Wo. In der Stadt Davids, Bethlehem. Gott bestimmt auch, was sein Sohn ist. Retter, Christus, Messias, Herr. Und Gott bestimmt das Wie. In Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Kurz zusammengefasst, die Geschichte von Jesus Christus ist einzigartig. Nichts reicht auch annähernd an sie heran in der gesamten Weltgeschichte, in der gesamten Weltliteratur. Die Geschichte von der Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, ist das Schönste, das Größte, das Tiefste, weil sie uns sagt, Gott liebt den Menschen. Und Lukas als Arzt berichtet das alles ganz, ganz nüchtern, ohne Pathos. Wir lesen, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Da ist sie nun, Maria, allein mit ihrem Mann und ihrem Kind Jesus. Dabei weiß sie aus der ersten Begegnung mit dem Engel Gabriel, das Kind wird Kind des Höchsten genannt werden, Sohn Gottes. Er wird der Erbe sein des Thrones Davids. Er wird König sein in Ewigkeit. Und seine Herrschaft, wir haben es auch gesungen, hört nie auf. Bei der Ankündigung des Engels fragt sie, wie soll das alles zugehen? Wie soll das alles geschehen? Ich weiß von keinem Mann, das ist überliefert. Und jetzt vielleicht, und das ist nicht überliefert, aber naheliegend, ja, wie geht es jetzt weiter? Wenn mein Kind Gottes Sohn ist, dann müssen es doch die Leute wissen. Ich nehme an, Maria und Josef sind die einzigen im Gewühl von Bethlehem, die das gewusst haben. Aber es müssen es doch alle wissen, das ganze Volk. Aber wie? Einem Priester sagen? Oder gar dem Hohenpriester? Aber wir sind ja weit weg von zu Hause. Wir kennen hier niemanden. Wie weiter? Schwangerschaft, der beschwerliche Weg nach Bethlehem, Geburt sind das eine. Aber jetzt? Der Engel hat nichts gesagt. Und da eine große Überraschung. Plötzlich stehen unangemeldet bärtige, übernächtigte, vielleicht wilde Gesellen im Stall. Unschwer zu erkennen, dass es Hirten sind. Und sie fangen an zu erzählen. Und Lukas berichtet fast in einem Atemzug von der Geburt und von der Begegnung der Hirten. Wir haben es gehört, ich möchte das nochmals lesen. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Ausgerechnet Hirten, die ersten Zeugen. Auch in dieser Nacht waren sie weit weg vom eigentlichen Geschehen draußen auf den Weiden. Nicht nur bildlich, sondern tatsächlich am Rande der Gesellschaft. Und genau in diesem Moment, überraschend, tut sich der Himmel auf. Nur für die Hirten allein. Niemand anders bemerkt das. Niemand in Bethlehem sieht das. Auch Maria und Josef nicht. Nur die Hirten sehen den geöffneten Himmel. Sie schauen etwas, was vor ihnen noch nie jemand gesehen hat. Und schauen etwas, was nach ihnen auch niemand in dem Sinn gesehen hat. Ohne Ankündigung, Gottes Herrlichkeit, Gottes Glanz. Ohne Vorbereitung, ganz plötzlich. Mitten in der Nacht wird es hell, taghell, blendend hell. Der Himmel steht offen. Mitten in ihrem Alltag, oder besser gesagt, in ihrer Allnacht, reden Gottes Boten. Der Gegensatz könnte nicht größer sein. Hier Nacht, Armut, Kälte, Schmutz, Dreck, Müdigkeit und dort das Licht Gottes, der offene Himmel, hell, sauber, strahlend, blendend, überwältigend. In der Geburt von Jesus Christus, dem Retter, trifft Gottes Herrlichkeit auf den Dreck der Menschheit. Und wir lesen weiter, und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegend. Natürlich können da einige Stunden dazwischen liegen. Beide Orte sind ungemütlich. Stall und Wache schieben auf dem Feld in der Nacht. An beiden Orten kann nicht geschlafen werden. An einem Ort wachen die Hirten über die Herden und am anderen Ort Eltern über ihrem Kind. So weit, so gut. Ich versuche mir das vorzustellen. Denn Lukas schreibt keine Geschichtlein, sondern Geschichte, Weltgeschichte. Wir werden Zeugen der Zeitenwende. Bis jetzt ging ja alles im normalen Rahmen. Aber schon in der Geburt und vorher ist Gottes ordnende Hand ansatzweise zu erkennen. Die Weltgeschichte wird zum Handlanger Gottes. Der Kaiser Augustus lässt sein Volk zählen. Das Römische Reich, alle Reiche ums Mittelmeer, inklusive Deutschland und ein Teil von Großbritannien, wird zur Kulisse für das größte Geschehen, das die Welt je erlebt hat. Aber heute spricht man ja nur noch von Jesus. Kein Mensch weiß noch etwas von der Volkszählung. Und wir haben es schon mehrfach gehört, und seit der Geburt von Jesus gibt es nur noch vor Christus, nach Christus. Kein Platz in der Herberge wird zum Markenzeichen, zum Erkennungszeichen von Jesus. Im Stall geboren, ein Außenseiter, wie in seinem ganzen späteren Leben, immer an der Seite der Verachteten, der Ausgestoßenen, der Geächteten und von der religiösen Elite gehasst und bekämpft bis zu seinem Tod. Windeln und Krippe werden zur Bestätigung der Echtheit von Jesus und Symbol seines Menschseins. Auch da hat Gott die Hand drin. Das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Jesus ist ein normales Kind. Aber wie findet man ihn? Die Bibel sagt nichts darüber. Einfach Bethlehem. Aber wo? Die Hirtenfelder sind ja 1, 2, 3 oder noch mehr Kilometer von Bethlehem entfernt. Wo in Bethlehem? Die Hirten wissen einfach, wir müssen hingehen, dieses Kind sehen. Seht, sie finden Jesus nicht im Trubel der Herbergen. Nein, allein im Stall. Persönlich glaube ich, dass Tausende in Bethlehem waren, als Nachkommen von David. Ja, und zudem, sie wären ja gar nicht in die Herberge hineingelassen worden mit ihren Kleidern. Gott hat vorgesorgt. Und noch etwas, wenn jemand weiß, wie eine Futterkrippe aussieht, dann die Hirten. dass ein neugeborenes Kind nicht da hinein gehört, ist doch klar. Das würden sie ja nicht einmal den eigenen Kindern antun. Ein Kommentator fasst das so zusammen: Eine solche Entehrung war dem Herrn des Lebens vorbehalten, als er in unsere Welt kam. Es macht uns schwindlig, daran zu denken, dass der Schöpfer und Erhalter des Universums, das haben wir im Bibeltext gehört, die Bühne der menschlichen Geschichte nicht als erobernder Kriegsheld, sondern als kleines Kind betritt. Doch gerade das ist die Wahrheit der Fleischwerdung von Jesus Christus. Und dann sagt die Bibel noch, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Kein Platz in der Herberge im Großformat. Ich fasse diesen ersten Teil zusammen. Der Engel des Herrn, ein Engel erscheint Hirten auf den Feldern, nicht Priestern der Synagoge. Auf den Feldern abseits, nicht auf dem Dorfplatz. Gewöhnliche Leute, die mit ganz gewöhnlichen Aufgaben beschäftigt sind, waren, sehen als Erste die Herrlichkeit Gottes. Nur Herrlichkeit ist um sie her. Das ist viel mehr als irgendwelche Böllerschüsse heute. Das ist viel mehr als eine Nachricht eines Herolds im Auftrag des Königs. Einfach Herrlichkeit, unbeschreibliche Herrlichkeit. So kündet Gott Neues an. So unerwartet, so plötzlich, dass es im Urtext heißt, sie fürchteten sich mit einer großen Furcht. Das griechische Wort Phobie steht dahinter. Oder so wie ich es von einer Kinderkassette immer noch im Ohr habe. Die starken Männer, Angst haben sie gehabt. Die Botschaft ist einzigartig. Der Engel des Herrn, Gottes Herrlichkeit, wird sichtbar. Muss drucken, ja. Der Himmel ist offen. Und das nächste: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch, ich wiederhole mich, ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Nur diese Botschaft macht Weihnachten zum Fest. Da können Schnäppchen nie und nimmer mithalten. Auch die Rabattschlachten nicht. Auch ein tolles Ambiente, eine entspannte Atmosphäre, großartige Geschenke nicht. Weil Jesus Christus das ultimative Geschenk Gottes ist. Diese Botschaft des von Gott gesandten Engels ist Freude, große Freude, Megafreude, steht im Urtext. Weihnachten ist von Gott her gesehen immer Freude. Übrigens, ihr lieben Jungen, eure Sprache ist total biblisch. Mega Freude, mega. Und es besteht ja noch Steigerungspotenzial. Giga, Milliarde, Terra, Billion. Ja, und diese Botschaft gilt für alle. Ich verkündige euch heute, euch heißt ihr Hirten, aber auch das ganze Volk Israel. Übrigens, Israel ist ja der einzige Staat, der den Namen Gottes in seinem Staatsnamen trägt. Einfach so nebenbei. Aber das heißt auch alle Menschen, du und ich. So geht Gottes Marketing euch, ihr Hirten, für das ganze Volk. Er erwählte Menschen mit einem 24-Stunden-Job, die eigentlich gar keine Zeit haben und erst noch abgesondert leben, um seine erlösende Botschaft zu verbreiten. Nicht über die Priesterschaft, nicht über die Stammesältesten oder wer auch immer. Nein, über die Hirten. Gott handelt eben immer souverän und nie so, wie wir Menschen denken. Nicht nur die Botschaft an und für sich ist einzigartig, sondern auch der Inhalt. Und ich komme jetzt zum dritten Punkt. Drei Worte. Kürzer geht's nimmer. Retter oder Heiland, Christus, Messias, Gesalbter, Herr. So nennt die Bibel Jesus, das eben geborene Kind. Gottes Sohn wird durch seine Geburt Retter, Christus, Herr. Gestern gelesen, wenn unser größtes Problem unser Bildungsrückstand wäre, dann hätte uns Gott einen Professor gesandt. Wenn unser größtes Problem die Langeweile wäre, dann hätte Gott uns einen Entertainer geschenkt. Wenn unser größtes Problem mangelndes elektronisches Wissen wäre, dann hätte er uns einen IT-Fachmann gesandt. Wenn unser größtes Problem die Wirtschaft wäre, dann hätte er uns einen Ökonomen geschenkt und so weiter. Da aber das größte Problem des Menschen seine Gottlosigkeit ist und damit verbunden das Gericht, hat Gott uns einen Retter, den Retter gesandt, Jesus Christus, den Herrn. Retter. Im Lukas-Evangelium ist Freude und Megafreude oft mit Rettung, Retter, verbunden. Da heißt es zum Beispiel, Lukas 10, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Oder etwas später, genauso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der umkehrt oder der Buße tut, wie es Luther sagt. Jesus ist der Retter. Der alleinige Retter, das ist schon die Bedeutung des Namens von Jesus. Im Traum hat Gott das Josef schon vorher gesagt. Sie, Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und jetzt kommt die Bedeutung dieses Namens. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus als Retter ist wichtig für die Vergangenheit, weil Gott so mit deiner und meiner Vergangenheit aufräumen kann und es auch tut, wenn wir ehrlich zu ihm kommen und bekennen, wir sind auf dem falschen Weg. Wir laufen dir davon, wenn wir unsere Schuld, unsere Verfehlungen bekennen, dann schenkt Gott Vergebung. Jesus ist Retter. Wir brauchen Jesus aber auch für unsere Gegenwart. Wir brauchen diesen Retter, diesen Heiland, als Freund, der mit uns durchs Leben geht, der zu mir steht, der zu dir steht. Wir brauchen Jesus, den Retter, in der Gegenwart, heute, jetzt. Und das ist schon sein Name. Und man wird ihm, auch das hat Gott Josef im Traum gesagt, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Und Jesus ist auch wichtig für unsere Zukunft, weil er allein deine, meine Zukunft in den Händen hält. Wir haben gehört, wir haben es gesungen, sein Königtum wird kein Ende haben. Eines Tages wird er wiederkommen und sein Friedensreich auf dieser Erde aufrichten. Aber Jesus ist nicht nur Retter, sondern er ist auch etwas anderes. Er ist Christus. Er, der Gesalbte, ersehnt und erwartet. Das ist die zentrale Botschaft. Wenn Jesus Christus für dich und mich der Christus ist, dann sage ich Ja zum gesamten Alten Testament, von der ersten bis zur letzten Seite. Dann sage ich aber auch Ja zum Neuen Testament, von der ersten bis zur letzten Seite. Denn er ist die Erfüllung von über 300 Prophetien im Alten Testament. Wenn Jesus der Christus ist, meint das, alles, was im Wort Gottes geschrieben ist, ist wahr und gilt mir. Der Zusammenhang ist offensichtlich, keines geht ohne das andere. Jesus kann nicht Retter sein, ohne auch gleichzeitig der Gesalbte Christus zu sein, Messias zu sein. Jesus kann aber auch nicht Messias sein, ohne dass er auch Retter ist. Das lässt sich nicht auseinander dividieren. Als Christen wissen wir ja auch, dass er wiederkommt. Wohin das führt und geführt hat, wenn Jesus nicht als Christus anerkannt wird und damit auch nicht als Retter, zeigt sich ja beispielhaft an seinem eigenen Volk Israel. Sie warten immer noch auf den Erlöser, den Messias. Und noch der dritte Titel. Herr. Das ist sein eigentlicher Titel. Herr, Kyrios. Kyrios, dieser Ausdruck, kommt etwa 80 Mal im Neuen Testament im Zusammenhang mit Jesus Christus oder Jesus Christus, unserem Herrn, vor. Natürlich nimmt der Engel in Gottes Auftrag etwas vorweg. Jesus ist Herr und soll als solcher angebetet werden. Aber sein Sterben und Auferstehen, seine Rückkehr in den Himmel, um Platz zu nehmen auf dem Thron zu Rechten der Majestät, ist noch nicht geschehen. Aber jetzt, heute, hier und jetzt ist der Herr. Und das müssen wir ihm auch sagen, wenn wir zu ihm beten. Auch in unserer Gemeinde. Ich frage dich, wie betest du Jesus an? Ist er Herr oder ist er einfach einer unter vielen? Der Retter, der Messias, ist viel mehr als jemand von nebenan. Er ist Herr und das dürfen und sollen wir ihm auch sagen. Denn der Titel Herr, Kyrios, umfasst die ganze Heilsgeschichte, auch seine bevorstehende Wiederkunft. Die Hirten waren die Ersten am Ort und viele andere folgen. still und leise, das Herz voller Lob und Dank. Die Ersten am Stall, die Ersten, die es weitersagen. Sie waren so voll vom Erlebten, dass sie es anderen erzählen mussten. Alle müssen das wissen. Und fort waren sie. In dem Sinne, die ersten Missionare. Und das ist ihre Botschaft. Jesus Christus, Retter und Herr. Und alle sind höchst erstaunt, die es zu wissen bekommen. So wurde in einem Stall das erste Weihnachtsfest gefeiert. Die sichtbare Präsenz von Gott in seinem Heilsplan in Jesus Christus. Jesus ist geboren. Alles Lob und alle Anbetung gehört Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, durch den Heiligen Geist. Ich fasse zusammen. Ein bekannter Evangelist hat die Geburt Jesu so kommentiert. Er hat nie ein Buch geschrieben. Er hat nie eine akademische Vorlesung vor Studenten gehalten. Er hat keine philosophische Vereinigung, keine politische Partei gegründet. Er hatte keine Armee, keine Leibgarde, kein Geld. Der Mann, nach dessen Geburtsjahr wir die Jahre zählen, dem Millionen von Menschen folgen und himmlische Wesen dienen, war Zeit seines Lebens arm. Er sagte von sich selbst, dass er nicht einmal ein eigenes Bett hatte. Er wurde geboren in einer geliehenen Futterkrippe. Er predigte in einem geliehenen Boot. Er ritt auf einem geliehenen Esel nach Jerusalem. Er wurde begraben in einem geliehenen Grab. Er beanspruchte nichts für sich. Der einzige Raum, den er beanspruchen will, ist das menschliche Herz. Als seine Mutter Maria in Bethlehem ein Plätzchen für ihn suchte, hieß es: Es ist nichts frei. Und trotzdem geschieht es das Wunder von Weihnachten. Gott wird Mensch. Jesus ist geboren. Große Freude, Megafreude, Weihnachtsfreude. Wenn dein, mein Herz, das Herz des Menschen aufgeht und er Jesus als Retter und Herrn einlädt, in sein Leben zu kommen. Denn nichts, aber auch gar nichts kann den Erlösungsplan Gottes aufhalten. Das ist Weihnachten. Gott wird Mensch für dich und für mich. Amen. Ich darf euch bitten, aufzustehen, die ihr könnt, dass wir Gott danken. Herr Jesus Christus, viele von uns kennen die Geschichte von deiner Geburt auswendig. Wir haben sie schon dutzendfach gehört und gelesen. Und doch ist sie jedes Jahr wieder neu. Jedes Jahr ist sie da und bewegt unsere Herzen. Und wir danken dir dafür. Du bist der verheißene Messias. Du bist der Retter. du bist der Herr. Und in dieser Welt sieht es nicht aus, wie wenn du das wärst. Aber wir wissen, dir entgleitet es nicht. Du kennst alle Not. Du kennst alle Herzen der Menschen. Du kennst Krieg. Du kennst Verzweiflung. Du kennst Tränen. Du kannst schreien nach Hilfe. Du weißt alles. Und wir möchten dich einfach bitten, Herr Jesus Christus, dass der Tag von deiner Geburt doch auch ein Tag werden darf, wo Menschen aufschauen zu dir und bei dir Frieden finden. Und wir möchten gemeinsam auch als Gemeinde bitten, Herr, schaff du Frieden in der Ukraine, in Israel, im Jemen, im Sudan und auf vielen, vielen Orten, wo Menschen aufeinander losgehen. Du alleine kannst es. Und lass uns den Frieden, den wir haben dürfen erfahren in dir, weitertragen an dem Ort, wo wir sind, in der Nachbarschaft, Herr im Beruf, überall dort, in der eigenen Familie. Wir danken dir, dass du, Herr Jesus, Mensch geworden bist und dass du wirst bald wiederkommen. Amen.